Bildung, Hochschule steht heute auf der Agenda der Ringvorlesung Baukultur Kassel. Bei Stadtzeit Kassel am Mikro die Architekten Ole Kreuzig und Thomas Fischer von Atelier 30 und Klaus Sausmikat von der Bauabteilung der Universität Kassel. Herr Kreuzig, Herr Fischer, Sie haben einen Wettbewerb für die Erweiterung der Uni gewonnen. Was konkret planen Sie und vor welchen Herausforderungen stehen Architekten heute, wenn es um eine solch öffentliche Baumaßnahme geht?
Auch zum Teil auch ein B. Also unsere Planungsaufgabe umfasst Räume zu planen und zu erbauen für den Fachbereich Erziehungs- und Sprachwissenschaften und im Weiteren für den Fachbereich Musikausbildung im Rahmen der Erziehungswissenschaften. Die Aufgabe ist verteilt auf zwei Baukörper, die wir hier auf dem Areal am Holländischen Platz für die Hochschule in Kassel umsetzen. Für uns stellt das eine sehr schöne, auch hohe Herausforderung dar, die wir im Dialog mit dem Bauherrn, mit dem Nutzer, da muss man bei diesen Bauvorhaben ja auch differenzieren, Bauherr ist das Land, Nutzer ist die Hochschule in Kassel, vertreten durch Herrn Sausmikat, versuchen nach allen Wünschen und Bedürfnissen umzusetzen.
Generell war bei der Bauaufgabe natürlich spannend, wie geht man heutzutage im 21. Jahrhundert mit einer modernen Universität um. Die differenziert sich ja sehr stark von Universitäten, die einen Ursprung im frühen Datum haben. Es werden andere Ansprüche gestellt. Und ein zweiter Punkt, der uns bei so einer Aufgabe natürlich sehr beschäftigt, ist, ortsspezifische Charakteristika bei so einer Arbeit herauszuarbeiten, die letztlich auch das Gebäude für den Ort, eine gewisse Unverwechselbarkeit muss dabei vermittelt werden. Und muss so ein Konzept leisten.
Ganz konkret, was sind solche Ortsspezifika, wenn man sich jetzt mal also den Standort Holländischer Platz, die nähere Umgebung vorstellt, also damit man so ein Gefühl dazu bekommt, was in Ihre Planungsentscheidung einfließt?
Also natürlich ist das Grundstück historisch besetzt durch das Technik 3 erster Bauabschnitt. Das leicht diagonal stehende Gebäude verweist noch auf die Ursprünge des Grundstücks, die ehemalige Henschel-Fabrikationsanlage. Ein zweiter wesentlicher Baustein befindet sich im Inneren des Gebäudes, die labyrinthische, dorfartige Ansiedlung der Hochschule, flankiert von raumfassenden Kanten, Großgebäuden wie das KC, in dem wir uns jetzt befinden, aber auch das Technik 3, zweiter Bauabschnitt, das Gebäude von Ackermann. Und in diesem Konglomerat haben wir quasi an der südöstlichen Ecke eine Restfläche, die eigentlich den Übergang Universität-Stadt als solchen nicht definiert. Und uns war es wichtig, einmal ein Gebäude zu entwickeln, das auf die bestehende Situation der historischen, fragmentarisch erhaltenen Henschel-Fassade reagiert. Auf der anderen Seite das Grundstück als solches an diesen Ort städtebaulich arrondiert, was eigentlich sehr ortsspezifisch ist, diese Situation, die die man woanders in der Form nicht findet.
Mhm. Jetzt haben wir im Rahmen der Ringvorlesung Baukultur schon öfter über die Notwendigkeit eines guten Bauherren gesprochen gehört. Es gab eine eigene Veranstaltung dazu, wo von Braun-Melsung jemand gesprochen hat und wo der Herr Fenge von Firma, weiß ich jetzt gerade nicht, gesprochen hat. Also wie sehen Sie das bei so einer Aufgabe? Ja? Also so braucht auch eine solche Bauaufgabe, wir haben ja hier einen Wettbewerb, Sie dürfen auch bauen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist in diesem Land. Wie funktioniert da das Zusammenspiel?
Ja, es ist so, dass der Bauherr ist an sich das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die Uni als nutzende Dienststelle ist Bauherrvertreter. Das ist eine klare Funktion, das ist der Baubeauftragte, was in dem Fall jetzt meine Person dort ausfüllt und insofern und durchführen wird diese gesamte Baumaßnahme ja das hessische Baumanagement, also das Bürgerstaatsbau. Insofern gibt es da eine Rollenverteilung und unabhängig von guten oder schlechten Bauherren, würde ich mal sagen, ist es so, dass unser Bestreben in der Regel das ist, dass wir versuchen, den Architekten, der einen Entwurf gefertigt hat, der prämiert worden ist, den natürlich mit seinen Überlegungen, seinen gestalterischen Ambitionen zu begleiten und auch zu unterstützen. Das zum einen, weil wir eben auch Respekt vor der Lösung haben, die hier entsprechend von der Jury prämiert worden ist. Andererseits haben wir natürlich auch die Nutzeranforderungen, also wir vertreten ja Forschung und Lehre mit den entsprechenden umgesetzten Nutzeranforderungen, haben natürlich auch die Aufgabe, dass die Dinge tatsächlich funktionieren und das eben so zu kommunizieren, dass es passt, in Anführungsstrichen. Und wenn es dazu kommt, das ist auch ein Thema, dass Kosten eben überschritten werden oder nicht reichen und dergleichen, muss man sich natürlich auch gemeinsam an den Tisch setzen und sehen, wie man praktisch den Rahmen, der gegeben ist, tatsächlich erfüllen kann.
Nochmal kurz, wie überzeugt man schon so eine Jury in diesem ganz konkreten Fall? Können Sie so ein paar Stichworte Ihres Konzeptes sagen, womit Sie sich den anderen gegenüber letztendlich durchsetzen konnten?
Ja, prinzipiell, um auf die Frage einzusteigen, vielleicht noch eine Anmerkung zur Vorhergehenden. Wir haben nämlich Glück, als Architekten heutzutage in dieser Gesellschaft bauen zu dürfen. Denn Architektur, dann darf man sich nichts vormachen, ist immer Projektionsfläche einer Gesellschaft und nicht umgekehrt. Sie werden durch Architekturen keine Gesellschaft reformulieren. Und diese Freiheiten, bei so einem Wettbewerb teilzunehmen und eine gestalterische Aussage zu machen, die sehr persönlich ist in dem Fall, ist eine Qualität, die wir in dieser Gesellschaft, die wir jetzt haben, wahrnehmen dürfen. Das ist mal der Punkt 1, ist der Einstieg für einen Architekten überhaupt in der Form tätig zu werden. Es gab geschichtlich gebunden sehr viele Zeiten, auch Epochen, wo das nicht der Fall war. Die zweite Frage war nochmal.
Umrissen, was war das Besondere an Ihrem Konzept, womit Sie die Jury überzeugt haben?
Das Verhältnis zum Ort. Also interessant wird es, während unseres Vortrages werden wir auch andere Preisträger zeigen, die bei dem Wettbewerb mitgemacht haben. Und gerade dieses delikate Grundstück der beiden Restflächen, das war sehr schwer zu bespielen. Und aufgrund dieser enormen Masse und Geometrie der beiden Körper waren die Lösungen teilweise auch sehr eingezwängt, die angeboten worden sind auf dem Grundstück. Und manchmal mehr, manchmal besser, mal weniger proportioniert und diese Verteilung des Bauvolumens auf dem Grundstück und vor allem der Bezug zu dem, was vorhanden ist, das glaube ich war bei der Aufgabe am besten gelöst.
Das sind halt verschiedene Schwerpunkte, die man vielleicht mit Schlagworten umreißen kann. Das sind einmal die städtebauliche Arrondierung des Standortes hier am Hollandischen Platz mit einem Signal zur Kurt-Wolters-Straße, Ecke Mönchebergstraße. Dann sicherlich das Thema Eingänge auf das Campusgelände, die Durchwegung des Campusgeländes, dann auch das Signal zum Campus hin, zum Eingang des neuen Gebäudes hin. Das war auch ein Thema, mit dem wir uns befasst hatten. Und weiterhin geht es dann auch um Materialität, sodass wir uns im Zuge der Wettbewerbsaufgabe dazu entschieden hatten, Materialien für die Fassade zu verwenden, die zum Beispiel am Standort schon vorhanden sind. Travertin als Material, was auch hier in dem Gebäude, in dem wir gerade sitzen, immer wieder verwandt wurde und dort auch wieder eine Identität und auch eine Bindung an den Standort herstellt.
Herr Sausmikat, Sie haben gesagt, dass Sie den Prozess, also Respekt vor dem Entwurf, er muss natürlich baubar sein, umsetzbar sein, muss an die Notwendigkeiten, die Uni formuliert, angepasst sein. Sie unterstützen diesen Prozess gleichermaßen. Führt ja das manchmal dazu, dass die Architekten in einem Wettbewerbsstadium einen Entwurf abliefern, wo sie von ihrem ursprünglichen Konzept in einer Realisierungsphase Abstriche machen müssen. Ist das auch hier der Fall und wie gehen Sie miteinander damit um, mit dieser Situation? Also wie bewegen Sie das jetzt in der Phase, wo es darum geht, dieses Projekt realisierbar zu machen?
Also zur Vorbereitung des Vortrags gucken natürlich auch intensiv die einzelnen Stadien dieses Entwurfs an, vom Wettbewerbsbeitrag bis jetzt hier in der Ausführungsplanung des Projekts, in der man sich befindet. Und es sind eigentlich wenige, fast keine Abstriche, im Gegenteil, räumlich in der Zonierung der Innenräume und der Raumfolgen hat sich das Projekt nochmal geschärft. Das ist natürlich immer davon abhängig, inwieweit man in der Lage ist, mit Leuten zu kommunizieren. und mit Leuten auf, letztlich auf einer Ebene sich zu bewegen, wo man die Moderationsebene positiv begleitet. Das ist auch sehr wichtig, das Gegeneinander verstehen und kennenlernen in so einem Prozess.
Und gemeinsam halt auch Ziele zu definieren. Es geht halt um Nutzeranforderungen, es geht bei diesem Bauvorhaben auch um Richtwerte, es geht um unsere architektonischen Ansprüche und das ja schon zu bündeln. Das ist eine Aufgabe, die wir, glaube ich, sehr gut gemeinsam angegangen sind und weiterhin auch angehen, bis hin jetzt zur Umsetzung des Bauvorhabens.
Wie macht man sowas konkret? Also
ja, ich denke, man muss den Artikel 30 schon bescheinigen, dass sie sich auch, nachdem sie den Wettbewerb gewonnen hätten und sich eigentlich hätten erstmal zurücklehnen können und ganz artig dann ihre Entwurfsplanung zunächst zu überarbeiten, haben sie sich doch die Mühe gemacht und nochmal ein Modell entworfen hinterher und gebaut, um an diesem Modell den prämierten Entwurf noch weiter zu entwickeln, weiter zu bearbeiten. Dass man ja, es wird ja nicht bezahlt in dem Sinne und ist eine Zusatzleistung. Insofern war das auch ein Lern- und Lehrobjekt, wo auch natürlich Bauherrenvertreter mit beteiligt waren und wir eben in dem Entwurf auch noch weitere Fortschritte gesehen haben. Und das, denke ich, ist schon ein recht außergewöhnliches Vorgehen, wenn man das also mit anderen Architekturbüros vergleicht, die ja hier auch schon hier gebaut haben. Das ist ja nicht das erste Büro, aber das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Auch vielleicht unsere Projekte speziell. Bei uns ist es nicht ein gewisser Architekturformalismus, der im Vordergrund steht. Also unsere Gebäude, es gibt ja gewisse Kollegen, deren Gebäude sich gleichen. Dann gucken sie ein Haus an und sie wissen, wie es zuzurechnen ist. Da meine ich, von uns sagen zu können, dass wir eine sehr spezifisch unterschiedliche Architektur anbieten. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir permanent was Neues machen, sondern es liegt eher daran, dass wir ja weniger einer Architekturfunktionalismus unterlegen sind, sondern eher die Situation, die vorhanden ist, analysieren und versuchen, neue Antworten zu finden. Und das ist eher die Antwort, die wir auf die Situation finden, die für uns entscheidend ist, als eine geistige Vorlage eines bestimmten Architekturbildes. Ja. Und dadurch kommt es natürlich auch, dass man sich in diesen Prozess persönlich eher zurücknimmt. Also da ist jetzt nicht die Einzelperson im Vordergrund bei uns oder das große Bild eines einzelnen Architekten, der sich durchsetzen möchte, sondern es ist wirklich der Prozess mit den Leuten, die auch letztlich auch bei uns im Büro arbeiten, gemeinsam im Planungsteam Gebäude zu entwickeln.
Mir fällt ganz spontan das Stichwort Kasseler Schule dazu ein, wenn ich das höre. Also ich weiß nicht, ob Sie hier studiert haben, und ob das eventuell einen Einfluss darauf hat, also dieses Eingehen auf den Ort, die Nutzerbedürfnisse sehr, sehr stark zu sehen.
Ja gut, wir haben durchaus in Kassel studiert, auch in anderen Orten. Aber es ist ja nicht nur ein spezifisches Phänomen, das für Kassel zutrifft, auf einen Ort einzugehen und den zu analysieren und dadurch die beste mögliche Antwort zu finden. Das halte ich eigentlich für selbstverständlich, dass man das macht. Denn wir machen ja keine Architekturen, die wir uns übers Sofa hängen, sondern wir vertreten ja schon einen gesellschaftlichen Anspruch, der dann letztlich gebaut ist.
Ja. Wie würden Sie denn definieren, den gesellschaftlichen Anspruch?
Ja, in erster Linie, dass es nicht eine Sache ist, die für einen persönlich relevant ist oder wichtig ist in Form dessen, dass man sich ein Denkmal baut. Wir bauen keine Denkmäler. Wir bauen Häuser, die gewisse Hüllen für gewisse Funktionen darstellen. Ja? Und diese Funktionen haben alle unterschiedliche Hintergründe. Das heißt, es ist ein Bildungsbau, Wohnungsbau oder auch eine Gedenkstätte letztlich. Das sind alles unterschiedliche Themen, die verarbeitet werden wollen. Und dadurch verlangen sie natürlich unterschiedliche analytische und thematische Ansätze, um Ergebnisse zu finden, die auf diese Situation passen. Ja? Ich kann ja jetzt ein Bildungsgebäude nicht so entwickeln wie ein Museum und umgekehrt. Also ist ja schon der thematische Anspruch eher im Vordergrund.
Gibt es noch Besonderheiten zu der Bauaufgabe, die Ihnen jetzt so eingefallen oder was Sie nachher präsentieren werden im Zusammenhang mit diesem speziellen Gebäude oder auch mit anderen?
Ich werde ja selbst aus meinem Verständnis oder aus meiner Rolle heraus mehr erzählen über den Hochschulbau, wie er sich hier im Hollischen entwickelt hat. Und dass wir 30 Jahre nach dem ersten Wettbewerb für die gesamte Ausbauung des Holländischen Platzes jetzt wieder vor einer Situation stehen, dass wir einen Wettbewerb gestartet haben für den weiteren Ausbau. Also das sind so die Schwerpunkte, die ich jetzt benennen werde. Mhm. Also ich gehe nicht speziell auf ein einzelnes Gebäude ein.
Ja, okay. Gut, dann erstmal soweit vielen Dank. Wir sind gespannt, was wir dann gleich zu hören bekommen.